NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
5. März 1953. Der Todestag des russischen Komponisten Sergei Prokofjew.
Die Zeiten, in denen Musik für einen kleinen Kreis von Ästheten geschrieben wurde, sind vorbei. Jetzt stehen große Massen des Volkes ernster Musik von Angesicht zu Angesicht, wartend und fragend gegenüber.
Russland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der Weg führt vom Zarenreich in den Stalinismus. Ost und West wachsen zu feindlichen Blöcken. Die Welt ist im Umbruch und mittendrin Sergei Sergejewitsch Prokofjew.
Einer der führenden Komponisten des 20. Jahrhunderts, einer der führenden Musikerneuerer, ein Gigant in der Musikgeschichte,
sagt der Musiker Lucian Plessner, der einige von Prokofjews Texten übersetzt hat.
Ich wurde im Jahr 1891 geboren. Borodin war vor 4 Jahren gestorben, Liszt vor 5, Wagner vor 8, Mussorgsky vor 10 Jahren. Tschaikowski hatte noch 2,5 Lebensjahre vor sich.
Prokofjew ist aufgewachsen auf einem Landgut in der Ukraine. Sein Vater war Agraringenieur. Seine Mutter war eine sehr gebildete Frau, die sich vor allen Dingen anstrengte, den Bauernkindern rundherum Bildung beizubringen. Also insofern kann man sagen, dass der Prokofjewsche Haushalt auch ein avantgardistischer war, ganz europäisch orientiert.
Begriffe wie Aufklärung, Fortschritt, Wissenschaft und Kultur wurden von meinen Eltern über alles geschätzt.
Sergei Prokofjews Leidenschaft gilt der Literatur und der Musik.
Es gab einen Privatlehrer, einen Franzosen namens Glière, der aus Moskau angeschleppt wurde und ihn 2 Jahre unterrichtet hat.
Glière ist selbst Komponist. Er vermittelt, dass Prokofjew mit 13 Jahren in St. Petersburg am Konservatorium studieren kann. Aus dem Talent wird schnell ein Enfant terrible.
Auf dem Podium erschien ein Jüngling, der wie ein Gymnasiast aussah. Er setzte sich ans Klavier. Es war, als ob er die Tasten abstaubte und manche dabei je nach Zufall hart und trocken niederdrückte.
Mit seinem 2. Klavierkonzert schockiert der 22-jährige Publikum und Presse.
Der Raum wurde immer leerer. Die Hörer waren entsetzt. Die meisten zischten. Zum Teufel mit dieser futuristischen Musik, riefen ein paar Leute.
Der musikalische Quertreiber macht die Bekanntschaft eines amerikanischen Großindustriellen. Cyrus McCormick, Erfinder von Maschinen für die Landwirtschaft.
McCormick hat Prokofjew kennengelernt und hat ihm gesagt, sollte dich dein Weg mal in die USA führen, melde dich, vielleicht kann ich dir weiterhelfen. Das war ein Jahr später auch soweit. Also Prokofjew ist ja dann nach Amerika 1918 im Mai gefahren.
Spätestens nach der Oktoberrevolution 1917 haben die russischen Machthaber den jungen Künstler auf dem Radar.
Weil man sich nicht im Klaren war, was ist denn der Prokofjew eigentlich für einer? Wie wird denn der über unsere Errungenschaften im Ausland erzählen, positiv oder negativ? Dann hat man aber festgestellt, dass er absolut apolitisch ist, zumindest in der Öffentlichkeit.
Ich mache mir nichts aus Politik. Kunst hat damit nichts zu tun.
Er hatte seine politische Meinung, absolut, aber er hat sie nicht kundgetan. Dann ist er auch in den USA angekommen, hat sich bei McCormick gemeldet und der hat ihn mitgenommen zur Chicagoer Oper.
Und dort erhält Prokofjew prompt den Auftrag zu einer Oper. Die Liebe zu den 3 Orangen, eine satirische Parabel über die Melancholie und das Lachen.
Die europäische Uraufführung hat es dann 1924 an der Kölner Oper gegeben.
In New York lernt Prokofjew Carolina Codina kennen, genannt Lina, dunkelhaarig, sprachbegabt, musikalisch. Als Verlobte kehren sie nach Europa zurück. Prokofjews Leidenschaft gilt neben der Musik nach wie vor auch der Literatur.
Prokofjew hat Zeit seines Lebens gelesen, 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 was es überhaupt nur zu lesen gab. Er war sich wirklich lange Zeit nicht sicher, mache ich Musik oder Literatur. Später, als es klar war mit der Musik, ist es nochmal durchgebrochen. Von 1917 bis 1921 hat er andauernd, wenn er Freizeit hatte, Geschichten geschrieben.
Prokofjew schreibt Novellen, die der Gitarrist Lucian Plessner durch Zufall im Jahr 1995 in Moskau entdeckt und anschließend veröffentlicht hat.
Das ist dann eben in seinem Ruhm untergegangen, weil er eben als Komponist berühmt geworden ist.
Seine Geschichten tragen Titel wie »Der wandernde Turm«, »Sie lagen im Rauchsalon« oder »Ultraviolette Freiheiten«.
Auf einer weichen, lauschigen Wolke lagen zwei große Pflastersteine, auf denen wiederum es sich zwei Gestalten bequem gemacht hatten. Eine Gestalt war ultraviolett, die andere infrarot.
Surreal, schräg, ironisch, getrieben von einer, man würde heute sagen, Gesellschaftskritik, aber es ist mehr eine Gesellschaftsironie. Sehr inspiriert durch die damalige Zeit, Dada, Surrealismus, Meyerhold, absurdes Theater.
Die ultraviolette Gestalt hieß Zeit. Die infrarote Schwester hieß Raum. 100 Jahre vergingen, beide saßen da und schwiegen. Lass uns gehen, sagte die infrarote Schwester. Die Welt bewegt sich noch so lange nach der althergebrachten Ordnung. Sie wird ohne uns wohl kaum davon ablassen.
Danach kam wieder Paris, da hat er ja dann länger gewohnt, da war die ganze Zusammenarbeit mit Diaghilev, mit dem Ballett Rüst.
Das Ballett Der stählerne Schritt feiert 1927 Premiere vor den Augen von Stravinsky, Ravel, Picasso und anderen Berühmtheiten. Das Werk gilt als Sensation und Prokofjew wird mehr und mehr, auch als Pianist, zur internationalen Berühmtheit.
Es hat ihn dann 1927 nach Russland zurückgezogen. Es gab also diese Russlandreise, wo ihm dann nahegelegt wurde, doch wieder zurückzukommen nach Russland, was er dann 1936 dann auch getan hat.
Die Luft der Fremde bekommt meine Inspiration nicht, weil ich Russe bin. Ich muss zurück. Ich muss mich wieder in die Atmosphäre meines Heimatbodens einleben.
Prokofjew erwartet in seiner Heimat ein Wechselbad der Gefühle.
Dort ist er dann eben zum Teil gefeiert und zum Teil auch verboten worden. Zumindest hat es Zeiten gegeben, wo seine Musik nicht aufgeführt werden durfte. Aber dann, verrückt, hat es nach dem Verbot dann auf einmal 3 Wochen später den ersten Stalinpreis gegeben. Und dann drehte sich das Blatt wieder. Das ging in seinem Leben immer rauf und runter. Mal wurde er geflissentlich ignoriert und mal wurde er gefeiert. Im Westen genauso wie im Osten.
»1936« schreibt Sergei Prokofjew sein nicht nur bei Kindern bis heute populärstes Werk »Peter und der Wolf«.
Es war eine Auftragskomposition für das Kindertheater in Moskau. Das Libretto hat er übrigens selber geschrieben. Er hat diese Geschichte erfunden, um anhand einer Katze, einer Ente, eines Wolfs, eines Jungen und eines Großvaters, Kindern, ein Orchester beizubringen.
Es spielen mit Peter, Großvater, die Katze und der Wolf.
Interessant ist, dass dieser Peter und der Wolf dann in der Sowjetunion umgedeutet worden ist. Es gibt dann den Titel zeitweise Pjotr Pionier. Der Pjotr ist als Sowjetpionier dargestellt worden, Der Großvater als das zaristische Russland und der Wolf waren die Deutschen, die Nazideutschen. Und somit wurde Prokofjew untergeschoben, dass er hier schon ein Exempel für die neuen Menschen in der neuen Sowjetunion geschaffen hatte.
1938 trifft Prokofjew mit dem berühmten amerikanischen Filmproduzenten Walt Disney zusammen, der eine Verfilmung von Peter und der Wolf plant.
One of the great modern composers, the late Sergei Prokofjew, played his musical fantasy for me on this very piano.
Mitten im Krieg beginnt Prokofjew eine neue Oper, Krieg und Frieden, nach dem großen Roman von Tolstoi. Schließlich entdeckt Prokofjew ein völlig neues Feld.
Der Film ist eine junge, höchst zeitgemäße Kunst, die dem Komponisten ganz neue, interessante Möglichkeiten bietet, die ausgenutzt werden müssen.
Es gibt diese tolle Zusammenarbeit mit Sergei Eisenstein. Die haben zusammen an mehreren Filmen gearbeitet. Ivan Grozny, also Ivan der Schreckliche, dieser Mammutfilm von Sergei Eisenstein, zu dem Prokofjew die Musik gemacht hat. Es ist Avantgarde, die bei uns im Westen erst in den 60er Jahren bekannt geworden ist. Also, präpariertes Klavier gibt es bei ihm schon. Er hat Nägel und Radiergummis zwischen die Klavierseiten montiert, um zu hören, wie sich der Klang dann verändert. Er hat Aufzeichnungen gemacht, wie sich der Klang eines Saxophons verändert, je nachdem, wie tief man das Mikrofon reinhält. In der letzten Zeit seines Schaffens hatte Prokofjew einen sehr, sehr hohen Stand in der Sowjetunion. Er wurde von Stalin geschätzt und er hat zum zweiten Mal den Stalin-Preis verliehen bekommen. Gesundheitlich ging es ihm gar nicht gut.
Das Willkürprinzip des Stalinismus trifft auch Prokofjew.
Seine Frau ist ja dann auch inhaftiert worden, weil sie eben keine Russin war, sondern aus Spanien stammte und dann lange in den USA gelebt hatte, glaubte man ihr nicht loyal zur Sowjetunion zu sein. Während des Krieges durfte sie durchaus arbeiten für den Geheimdienst und übersetzen aus dem Englischen und aus dem Spanischen. Als der große Vaterländische Krieg dann zu Ende war, ist sie ins Arbeitslager geschickt worden. Darüber ist Prokofjew nie hinweggekommen.
Erst als er überzeugt ist, Lina nie wiederzusehen, heiratet er ein zweites Mal. Sergei Prokofjew stirbt mit 62 Jahren am 5. März 1953, heute vor 65 Jahren.
Ausgerechnet an dem Tag, an dem sein Förderer und Peiniger Josef Stalin eben auch gestorben ist. Das führte dazu, dass ein Trauersturm in Moskau losbrach. Das war unvorstellbar gewesen für Sowjetbürger, dass Stalin sterben könnte. Und das führte dann zu der Ironie, dass es für Prokofjew nicht eine einzige Blume mehr zu bekommen gab in Moskau für sein Grab.
Prokofjews musikalisches Erbe ist gewaltig. Es deckt nahezu alle Gattungen und zugleich die wichtigsten Strömungen des 20. Jahrhunderts ab. Für den Prokofjew-Übersetzer Lucian Plessner steht fest:
Prokofjew ist selten jemand, dem man sich hingibt, wenn man sich am Kaminfeuer in den Sessel legt, sondern er ist Action, er ist Bühne.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Fratz an Sergei Prokofjew, der am 5. März 1953 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.